Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es an diesem Wochenende um ganz große philosophische Begriffe. Frieden, Sicherheit und Freiheit. Abstrakt wird es allerdings gar nicht. Die Frage ist vielmehr, was für eine Rolle Frieden, Sicherheit und Freiheit heute für unser Leben spielen. Freedom is just another word for nothing left to
lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts. Sollten wir um ihrer Willen alle anderen wertvollen Dinge, nehmen wir beispielsweise Gerechtigkeit, Solidarität oder auch Frieden, zurückstellen? Frieden ist eine Grundhaltung von Individuen und von Zivilgesellschaften. Frieden ist eine Strategie, Konflikte mit Argumenten und auf der Basis der Anerkennung des anderen zu lösen. Frieden ist eine lebenslange individuelle und gesellschaftliche Entwicklungsaufgabe.
Der Hörsaal hat heute zwei Vorträge. Im ersten, der recht kurz ist, denkt der Philosoph Michael Quante über das Verhältnis von Freiheit und Frieden nach. Er beginnt mit einer Reflexion über das Lied Me and Bobby McGee, dessen Refrain eine Definition des Begriffs der Freiheit ist. Freedom's just another word for nothing left to lose. Lässt sich Freiheit wirklich in diesem Sinne negativ verstehen, als ein Zustand, in dem wir nichts mehr zu verlieren haben? So vielschichtig wie der Begriff der Freiheit ist, genauso komplex ist der Begriff des Friedens. Wir sollten Frieden auf keinen Fall einfach nur als das Ende von Krieg verstehen, argumentiert Quante, sondern als eine Weise, unser Leben zu führen, in Eintracht und Harmonie mit anderen. Michael Quante ist Professor für Philosophie an der Uni in Münster. Sein Vortrag hat den Titel »Peace is just another way« zur Vieldeutigkeit des Friedensbegriffs. Er hat ihn am 15. Juni 2018 in Münster gehalten, auf der Bundeskonferenz der Mayors for Peace, der Versammlung der Bürgermeister für Frieden.
Frieden ist ein vielschichtiges Phänomen. Darin ist es der Freiheit, auf die mit dem Titel meines Vortrags indirekt angespielt wird, ähnlich. Entsprechend hat der Begriff des Friedens, und das ist bei dem Begriff der Freiheit auch nicht anders, viele Bedeutungen. Falls Sie den Text des Songs von Kris Kristofferson, vermutlich mit der Stimme von Janis Joplin im Ohr haben, kommt Ihnen vielleicht auch diese Liedzeile in den Sinn. Freedom is just another word for nothing left to lose. And nothing ain't worth nothing, but it's free. Und darin werden die beiden Ebenen abgerufen, die wir unterscheiden müssen, wenn es um Vieldeutigkeit geht. Auf der einen Seite, das ist die erste Ebene, kann ein Wort viele Bedeutungen haben. Im Fall der Freiheit sprechen wir so, neben dem Recht etwas zu tun, auch von negativer Freiheit, in dem Sinn, dass wir frei von etwas sind. Auf der anderen Seite, und dies ist die zweite Ebene, kann mit Bedeutung die Relevanz oder die Wichtigkeit von etwas gemeint sein. Und im Fall der Freiheit steht sofort die Frage im Raum, ob Freiheit das höchste Gut ist. Sollten wir um ihrer Willen alle anderen wertvollen Dinge, nehmen wir beispielsweise Gerechtigkeit, Solidarität oder auch Frieden, zurückstellen? Damit ist eine ethische Frage formuliert, die sich sowohl in der je eigenen individuellen Lebensführung und im sozialen Nahbereich als auch im politischen Raum nationaler und internationaler Beziehungen ergibt. Die Liedzeile von Kristofferson spielt auf großartige Weise mit einer dreifachen Dialektik. Erstens zwischen diesen beiden Ebenen von Bedeutung und Relevanz, zweitens zwischen dem spannungsreichen Verhältnis von Freiheit zu anderen für uns zentralen Werten und drittens mit einer inneren Spannung der Freiheit selbst. Die Liedzeile beginnt mit dem Hinweis, dass wir unsere Rede von Freiheit präzisieren müssen. Wir müssen sagen, was wir mit diesem Begriff meinen. Kristofferson entscheidet sich für die negative Freiheit, die zum Ausdruck bringt, dass man von etwas frei ist. Er stellt heraus, dass ohne diese Freiheit nichts anderes für uns wertvoll sein kann. Damit ist die Ebene der Relevanz im Spiel. Indirekt ist auch gesagt, dass es noch mehr für uns Menschen Wertvolles gibt, aber nichts davon ist worth something, but it's free. Man könnte es vielleicht so formulieren: Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts. Doch diese Liedzeile ist komplizierter und auch hinterhältiger. Denn es gelingt Kristofferson nicht nur der versteckte Hinweis darauf, dass Freiheit nicht alles ist. In den Vereinigten Staaten von Amerika im Jahr 1969 ist schon dies nicht trivial. Er bringt auch eine der Freiheit inhärente Spannung zum Ausdruck, denn die von ihm gewählte Definition ruft zwar die negative Freiheit im Sinn der Freiheit von Zwang, Unterdrückung und wohl auch sozialen Konventionen ab, es ist 1969, aber Christofferson tut dies in einer Art und Weise, die zugleich den Preis dieser Freiheit zum Ausdruck bringt. Es handelt sich um die Freiheit derjenigen, die nichts mehr zu verlieren haben. Ob er dabei an die These von Karl Marx gedacht hat, dass die Proletarier frei sind, weil sie nichts mehr zu verlieren haben als ihre Ketten, weiß ich nicht. Aber es ist klar, dass diese negative Freiheit für sich genommen nicht nur die Abwesenheit von äußerem Zwang und internalisierter Fremdbestimmung ist, sie ist auch die verzweifelte soziale und psychologische Lage, in der ein Mensch nichts mehr zu verlieren hat. Die maximale negative Freiheit, so muss man dieses Lied auch verstehen, geht einher mit Elend, Entwurzelung und Orientierungslosigkeit. Hört man diese negativen Obertöne mit, stellt sich am Ende die Frage, ob diese Freiheit wirklich eine notwendige Bedingung dafür ist, dass anderes überhaupt einen Wert haben kann. Dieses Lied über Me and Bobby McGee, das ist der Titel, ist selbstverständlich keine philosophische Abhandlung. Aber diese Liedzeilen sind übervoll mit Beobachtungen und Aussagen, die zum philosophischen Nachdenken anregen. Auf den ersten Blick erstaunlicherweise funktioniert diese Liedzeile eines Popsongs damals und ich vermute auch heute noch direkt. Die darin abgerufenen Mehrdeutigkeiten und Spannungen sind uns Zuhörern ohne philosophische Bildung zugänglich. Dies spricht dafür, dass diese Liedzeilen eine oder auch viele Erfahrungen artikulieren, die Menschen damals gemacht haben und heute immer noch machen. Wenn mein Vortragstitel funktioniert, dann lässt sich all dies auf den Begriff des Friedens übertragen. Der Begriff des Friedens steht in den gleichen Spannungen. Die Bedeutung des Wortes ist so vielfältig, wie das damit gemeinte Phänomen vielschichtig ist. Frieden ist für uns Menschen ein zentraler Wert, hat also hohe Relevanz. Damit steht er im Kontext ethischer Vorstellungen des guten Lebens und eines gerechten Zusammenlebens. Von Individuen, sozialen Gruppen und Staaten gleichermaßen. Es geht also, wenn meine Ausgangsthese stimmt, um Begriffsklärung einerseits und ethische Fragen bzw. Begründungen andererseits. Beides gehört zum Kerngeschäft der Philosophie. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Philosophie sich nahezu immer schon mit den Themen Freiheit und Frieden beschäftigt hat. Und es überrascht Sie daher vermutlich nicht, warum ich heute als Philosoph auf Ihrer Bundeskonferenz vortragen darf. Und hoffentlich wundert es Sie jetzt auch nicht mehr, dass ich mich der heutigen Veranstaltung über den Umweg der Freiheit angenähert habe. Frieden und Freiheit haben viele Gemeinsamkeiten und sie stehen sich gelegentlich auch in Spannung zueinander. Wir leben in einer in vielen Hinsichten beängstigenden politischen Phase. Die Vision einer atomwaffenfreien Welt rückt nicht nur immer in weitere Fernere. Die Dystopie des Einsatzes von Atomwaffen beginnt demgegenüber gegenwärtig eine bedrohliche Nähe zu erhalten. Gepaart mit Unberechenbarkeit von Kraftmeierei und hemdsärmeliger Unreflektiertheit, die politisch und medial auch noch als authentische Spontanität und Aufrichtigkeit vermarktet wird, lassen sich zurzeit problemlos Angstszenarien entwerfen. Dies kann schnell in große Rhetorik oder die Beschwörung kultureller Bilder und tradierter Formeln münden. Daneben ist die Philosophie immer der Gefahr ausgesetzt, sich in reine Begriffsklärungen, abstraktes ethisches Argumentieren oder bloß historisch gelehrte Betrachtungen zu verlieren. Beidem, einer dramatisierenden Rhetorik und einer abgehobenen Sophistik, möchte ich in den folgenden Minuten ausweichen. Und dazu werde ich nun an zentrale Mehrdeutigkeiten des Friedensbegriffs erinnern. Es geht mir letztendlich nicht darum, fertige Antworten zu liefern, sondern Freiräume für ein gemeinsames Nachdenken zu schaffen. Schaut man im Duden nach, findet man im Eintrag zu Frieden den Hinweis auf drei Bedeutungsfelder. Erstens geht es um einen zumeist vertraglich gesicherten Zustand des inner- oder zwischenstaatlichen Zusammenlebens in Ruhe und Sicherheit. Zu diesem Bedeutungsfeld gehört auch der im Eintrag eigens erwähnte Friedensschluss. Und es bedarf sicher keiner ausführlichen Erläuterung, dass diese Bedeutung von Frieden durch den Westfälischen Frieden des Jahres 1648 maßgeblich mitgeprägt worden ist. Ein zweites Bedeutungsfeld führt uns auf die soziale Verfasstheit von Gesellschaften und die psychische Verfasstheit des einzelnen Menschen. Frieden meint dann einen Zustand der Eintracht und der Harmonie, der ungestörten oder auch der beschaulich heiteren Ruhe. Die Rede von innerer Ausgeglichenheit, Zufriedenheit oder Seelenruhe gehört zu diesem Bedeutungsfeld. Bezogen auf soziale Gebilde, wie etwa Familien, soziale Gruppen oder ganze Gesellschaften, steht Frieden also für weit mehr als die Abwesenheit von bewaffneten Konflikten oder struktureller Gewalt in Form von Ausgrenzung, systematischer Benachteiligung oder Diskriminierung. Eintracht steht für ein geteiltes Grundverständnis über geteilte Werte und Normen, steht für wechselseitige Anerkennung und Respekt. Von Harmonie sprechen wir nur dort, wo wir Probleme gemeinsam lösen, nach Konsensen oder zumindest nach Kompromissen suchen, wo wir uns einer gemeinsamen Grundlage sicher sind und Vertrauen auch die Basis für den Umgang mit Konflikten darstellt. Miteinander harmonieren kann übrigens nur, was nicht vollkommen identisch oder ununterscheidbar ist. Es geht um den gemeinsam herzustellenden Wohlklang, unterschiedlicher. Monotone Uniformität dagegen ist kein passendes Bild für Eintracht oder Harmonie. Ihr fehlt die für Frieden unerlässliche Voraussetzung, dass es um individuelle Interessen, Lebensentwürfe und Ziele geht. Eintracht wird in einer Pluralität hergestellt oder bewahrt. Sie setzt Pluralität und die Bereitschaft voraus, diese zu tolerieren. Nicht ohne Grund ist dagegen die sprichwörtliche Friedhofsruhe kein positives Bild. Die darin unterstellte Uniformität ist nicht vereinbar mit Eintracht oder Harmonie. Diese Beschreibung sozialer Verhältnisse findet ihre Entsprechung in Vorstellungen von Frieden als innerer psychischer Verfassung oder eben auch Haltung von Menschen. Der sprichwörtliche Seelenfrieden, nicht zu verwechseln mit Selbstzufriedenheit oder gar narzisstischer Selbstverliebtheit, steht für diese Dimension. Wir reden, analog zur Eintracht, davon, dass ein Mensch im Einklang mit sich selbst ist. Der Harmonie entsprechenden Charakterisierungen wie Ausgeglichenheit oder das sprichwörtliche in sich selbst ruhen. Diese Haltungen sind die Grundlage für Selbstvertrauen und dafür, dass Menschen sich zutrauen, ihr Leben selbst zu führen, Autorinnen ihres eigenen Lebens zu sein. Ohne Selbstachtung ist es nicht möglich, andere zu respektieren. Und wer kein Vertrauen in sich selbst hat, wird kaum in der Lage sein, anderen Vertrauen entgegenzubringen. Das dritte Bedeutungsfeld, welches im Duden genannt wird, findet sich im Kontext religiöser Einstellung. Frieden steht dann für das Gefühl, in Gott geborgen zu sein. Unabhängig von dieser spezifisch religiösen Verwendung nähert sich dies dem gerade beschriebenen zweiten Bedeutungsfeld an. Es geht um das Vertrauen darauf, in einer Welt zu leben, die letztlich Sinn macht und einen Platz der Geborgenheit bieten kann. Auch die Synonyme, die im Duden genannt werden, bestätigen diese Befunde. In vielen, vor allem politischen Kontexten, lässt sich das Wort Frieden ersetzen durch Waffenstillstand, Friedensschluss oder Verständigung. In anderen, zumeist auf die Verfassung sozialer Gebilde abstellenden Kontexten, sind Einigkeit, Einmütigkeit, Einvernehmen, Übereinstimmung oder auch Einklang passend. Und Versöhnung, Ruhe oder Stille lassen sich quer durch alle Bedeutungsfelder verwenden. Frieden steht sprachlich und der Sache nach für ein vielschichtiges Phänomen, für einen individuellen, einen sozialen oder auch einen internationalen Zustand und für eine individuelle und sozial geteilte Haltung, ein Way of Life. Kurz gesagt, Frieden ist eine Weise, sein Leben zu führen, im Privaten wie im Politischen. In den Jahren 1946-47, direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs, schrieb der Philosoph Theodor W. Adorno im amerikanischen Exil, in das er als deutscher Jude von der nationalsozialistischen Barbarei vertrieben worden war, in seinem Buch Minima Moralia, das 1951 dann in Deutschland veröffentlicht wurde, folgende Zeilen. Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Liebe gehört zu den Urerfahrungen und Grundbedürfnissen von uns Menschen. Nicht zufällig steht sie im Zentrum der Kernbotschaft aller Weltreligionen. Wenn es ein Phänomen gibt, welches in Schlagern und Popsongs häufiger besungen worden ist als die Freiheit, dann wird es wohl die Liebe sein. Adorno nennt hier eine notwendige Bedingung, formuliert aus der Sicht dessen, der geliebt wird, geäußert im vertraulich vertrauenden Du. Schwäche zeigen zu dürfen, die uns Menschen stets begleitet, ohne Gefahr zu laufen, beim Gegenüber Stärke, hier dürfen wir sicher auch Macht oder gar Gewalt mithören, hervorzurufen. Droht Letzteres, besteht die misstrauisch vorbeugende Reaktion darin, selbst Stärke zu zeigen. Die damit begonnene Spirale endet häufig in Zuständen, die man treffend als soziale Kälte, Ausgrenzung sowie strukturelle oder offene Gewalt charakterisieren kann. Schon hier und nicht erst beim Ausbruch militärischer Konflikte spüren wir die Negativität menschlichen Zusammenlebens, welches durch die Abwesenheit von Frieden und Liebe gleichermaßen geprägt ist. Dagegen braucht es die Fähigkeit zu lieben, in Bezug auf soziale Gruppen oder ganze Völker dann in der Gestalt von Solidarität. Es ist von ungebrochener Aktualität, wenn Adorno an gleicher Stelle diese Fähigkeit so definiert: Liebe ist die Fähigkeit, Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen. Toleranz und friedliches Zusammenleben in einer globalisierten und pluralen Welt wird ohne diese Fähigkeit nicht gelingen. Sie braucht darüber hinaus die Haltung der Solidarität und die Bereitschaft, Konflikte und Interessengegensätze human zu leben, ohne auf Schwäche mit Stärke zu reagieren, die sich als Selbstbewusstsein und Respekt verschaffendes energisches Auftreten maskiert, im Grunde aber nichts anderes ist als engstirniger Egoismus und Verachtung des anderen. Frieden lässt sich sicher nicht auf diese Haltung reduzieren. Ein Mindestmaß an Wohlstand, sozialer Sicherheit und Freiheit für individuelle Lebensentwürfe, an Anerkennung und sozialer Teilhabe sind ebenso wichtig. Sie sind die anderen Werte, die es mit unserem Bedürfnis nach Frieden zu vereinbaren gilt. Zugleich sind es die Vorbedingungen dafür, dass wir Menschen die für Liebe notwendigen Fähigkeiten und Einstellungen überhaupt ausbilden. Eingerahmt oder fundiert wird dies alles aus meiner Sicht dadurch und darin, dass allen Menschen die Chance auf Bildung eröffnet wird. Frieden ist auf Dauer nur zu erlangen, wenn wir Bildung nicht nur als Eintrittskarte in einen Wettbewerb oder als Steigerung der eigenen Chance begreifen, sondern als integralen Bestandteil des Rechts aller Menschen auf ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben. Es war und ist fatal, wenn Frieden primär oder gar ausschließlich in Opposition zu Krieg gedacht und in einer Grundhaltung von Egoismus und Misstrauen, in der Bereitstellung von Waffen oder der Androhung von Gewalt, mit anderen Worten, als Stärke gedeutet wird. Frieden ist eine Grundhaltung von Individuen und von Zivilgesellschaften. Frieden ist eine Strategie, Konflikte mit Argumenten und auf der Basis der Anerkennung des anderen zu lösen. Frieden ist eine lebenslange individuelle und gesellschaftliche Entwicklungsaufgabe. Frieden als Beendigung von Krieg wird auch dazugehören müssen. Aber das endet ebenfalls nicht in dem Schweigen der Waffen oder dem Beenden offener Gewalt. Auch hier braucht es, damit nicht Hass und Ressentiment sich wieder durchsetzen, Bildung in Form von Erinnerungskultur und historischer Aufarbeitung. Mir ist bewusst, dass dies weder eine neue Einsicht ist, noch ist Bildung politisch oder wirtschaftlich ein besonders attraktives Handlungsfeld. Die Wahrscheinlichkeit, ohne längerfristiges und hartnäckiges Engagement auf diesem Weg schnell Verbündete zu finden und kurzfristige Erfolge zu erzielen, ist wohl gering. Je drängender die Krisen für uns werden und je näher die Konflikte zu uns kommen, desto größer ist die Versuchung, in die Politik der Stärke oder auch die Rhetorik der lauten Töne, gelegentlich auch die Demagogie der Aktivierung von Vorurteilen und Ängsten zu verfallen. Es wird dennoch, so meine Überzeugung, nur über den Weg von Bildung und Solidarität gelingen, diese Welt friedlicher zu gestalten. Möglicherweise beschleicht die eine oder den anderen hier auf diesem Weg gelegentlich das Gefühl von Ohnmacht oder gar Verzweiflung. Zugleich zielt ihre Arbeit unermüdlich darauf ab, für ihre Bürgerinnen und Bürger und damit immer auch für alle Menschen ein gutes Leben in Frieden zu ermöglichen. Philosophisches Nachdenken sollte nicht mit Resignation oder Pessimismus gleichgesetzt werden. Und deshalb möchte ich meinen kurzen Vortrag mit einem Zitat von Ernst Bloch, vermutlich immer noch der Philosoph der Hoffnung, beschließen. Der letzte Satz des ersten Bandes von Das Prinzip Hoffnung, im Jahr 1953 in der DDR erschienen, lautet: Die Menschen wie die Welt tragen genug gute Zukunft. Kein Plan ist selber gut ohne diesen Glauben in ihm. Ich danke Ihnen.
Das war der Philosoph Michael Quante mit einer kurzen Einführung in die Vieldeutigkeit des Begriffs Frieden. Er hat seinen Vortrag am 15. Juni 2018 in Münster gehalten, auf der Bundeskonferenz der Mayors for Peace.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
In unserem zweiten Vortrag geht es um Sicherheit. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat der Begriff der Sicherheit nach und nach immer größere Teile der politischen Diskussion dominiert. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt. Sicherheit ist heute zu einem zentralen gesellschaftlichen Wert geworden, sagt der Historiker Eckart Konze. Der Begriff des Friedens hingegen hat in der Politik und in der politischen Sprache an Bedeutung verloren. Warum sich das so entwickelt hat, erklärt Konze in seinem Vortrag. Den hat er am 25. Mai 2018 in Münster gehalten, auf der Tagung Frieden – Theorien, Bilder und Strategien von der Antike bis heute. Veranstaltet wurde diese Tagung vom Exzellenzcluster Religion und Politik. Der Vortrag hat den Titel Frieden und Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert.
Im Kern geht es mir um das Verhältnis von Frieden und Sicherheit als politischen Konzepten, als normativen Begriffen und als Wertvorstellungen. Und ich würde die These vertreten, dass in jüngster Zeit, gerade in jüngster Zeit, Sicherheit mehr denn je zu einem zentralen gesellschaftlichen Wertbegriff und zu einer entscheidenden Zielvorstellung von Politik geworden ist. Der Frankfurter Politikwissenschaftler Christopher Dase hat neulich gesprochen von Sicherheit als dem Goldstandard der Politik. Kaum ein Politikbereich unterliegt heute nicht mehr den Dynamiken der Sicherheit, wird nicht von Diagnosen tatsächlicher oder vermeintlicher Unsicherheit beherrscht, ja geradezu formiert, und passt sich tatsächlichen oder postulierten Sicherheitserfordernissen an. Angesichts dieser Erweiterung von Sicherheit, die man auch als eine Versicherheitlichung, furchtbarer Jargonbegriff im Englischen Securitization, also dieser Erweiterung von Sicherheit, die man als Versicherheitlichung von immer mehr Politikfeldern bezeichnen könnte, hat der Begriff des Friedens nach meiner Einschätzung in Politik und politischer Sprache bis zum gewissen Grade an Bedeutung verloren, auch wenn er fraglos noch immer ein Begriff ist, der uns in der politisch-sozialen Sprache, insbesondere auch im internationalen Kontext, begegnet. Gegenwärtig am stärksten, nicht nur ausschließlich, aber gegenwärtig am stärksten, am präsentesten, seit Jahrzehnten auch schon eigentlich, im Hinblick auf die nicht endende Gewalt im Nahen und Mittleren Osten. Mein Referat hat zwei Teile. Zunächst möchte ich mich in einem ersten Teil mit der Entwicklung des Verhältnisses von Frieden und Sicherheit in den Jahren nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, des Kalten Krieges, beschäftigen und auch mit der Spannung zwischen Vorstellungen bzw. Konzepten von Sicherheit einerseits und Frieden andererseits, insbesondere im Bereich der internationalen Politik, der internationalen Beziehungen, die sich nach meinem Dafürhalten in dieser Zeit klar erkennen lässt. In einem zweiten Teil möchte ich dann gewissermaßen auf dieser Grundlage den Aufstieg des Sicherheitsparadigmas seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts behandeln, nach dessen Gründen, aber auch nach seinen Wirkungen fragen. Dabei gehe ich über die internationalen Beziehungen und über Sicherheitspolitik im klassischen, im traditionellen Verständnis hinaus, weil meiner Meinung nach zum Aufstieg des Sicherheitsparadigmas gerade auch die Relativierung der Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik, zwischen innerstaatlichen und innergesellschaftlichen Entwicklungen einerseits und internationalen Entwicklungen andererseits gehört. Zunächst also zu diesem ersten Aspekt. Für eine gewisse Zeit sah es nach dem Ende des Ost-West-Konflikts mit seiner extremen Orientierung auf Sicherheit so aus, als würde Frieden wieder zu einer dominierenden Leitvorstellung internationaler Politik werden. Politische Rhetorik kann hier als ein Indikator fungieren, und ich will das nur ganz knapp andeuten am Beispiel einschlägiger Reden amerikanischer Präsidenten in der Zeit nach 1990. Schon im Frühjahr 1989 hatte Präsident George Bush Senior angesichts der Entwicklung der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen seit dem Amtsantritt Gorbatschows 1985 betont: Once again, it's a time for peace. In den weltpolitischen Umbrüchen der Jahre 1989 bis 91 und in der Zeit unmittelbar danach kam es zu einer spürbaren Intensivierung der Friedensrhetorik in der internationalen Politik, aber der Friedensbegriff fand auch immer stärker Eingang in zahlreiche internationale Verträge und andere politische Dokumente dieser Zeit, darunter beispielsweise der 2+4-Vertrag vom September 1990, der an die Stelle des Friedensvertrags zwischen den Siegern des Zweiten Weltkriegs und Deutschland trat, dessen Abschluss nach 1945 der Ost-West-Konflikt verhindert hatte. Als Präsident Bush der Ältere im März 1991 dann, nach der deutschen Vereinigung also, aber auch nach dem Ende des ersten Irakkriegs, eine Rede vor dem amerikanischen Kongress hielt und in ihr seine Vision einer neuen Weltordnung, New World Order, entfaltete, da war eine geradezu überbordende Friedenssemantik das nach meinem Dafürhalten bezeichnende Charakteristikum dieser Rede. Ich gebe Ihnen nur ein paar Beispiele. We meet in a world blessed by the promise of peace. We can build a framework for peace. We must foster economic development for the sake of peace and progress. Etwas anderer Wendung hieß es dann in der gleichen Rede: Even the new world order cannot guarantee an era of perpetual peace, ein Rückgriff bewusst oder unbewusst auf Kants Begriff des ewigen Friedens natürlich, but enduring peace must be our mission. Frieden bezog sich in dieser Phase auf eine demokratische und liberale Weltordnung unter westlichen Vorzeichen. Bill Clinton, Nachfolger Bushs, erhob in seiner State of the Union Rede 1994 sogar die Idee des demokratischen Friedens, Democratic Peace, zur Richtlinie amerikanischer und westlicher Politik insgesamt. Ultimately, so Clinton, ultimately the best strategy to ensure our security and to build a durable peace is to support the advance of democracy elsewhere. Democracies don't attack each other. Es war kein Zufall, dass die Theorie des demokratischen Friedens, die sich ideengeschichtlich noch eindeutiger auf Kants ewigen Frieden zwischen republikanisch verfassten Staaten beziehen lässt, in den 1990er Jahren ihre größte Wirkung entfaltete. Ließ sich nicht der westliche Sieg im Kalten Krieg als Fortschritt im Sinne einer Republikanisierung, wäre Kants Terminologie, im Sinne einer Demokratisierung in liberaler Perspektive verstehen. Der Topos vom Ende der Geschichte in den frühen 90er Jahren von Francis Fukuyama publizistisch verbreitet. Die Vorstellung, mit dem Ende des Kalten Krieges habe sich der Liberalismus politisch als Demokratie, ökonomisch als marktwirtschaftlicher Kapitalismus endgültig durchgesetzt, hilft, den Aufstieg des Friedensbegriffs, der Idee auch eines positiven Friedens jenseits der bloßen Abwesenheit von Krieg, basierend auf Demokratie und Marktwirtschaft, Freiheit und Wohlstand, in den Jahren um bzw. kurz nach 1990 zu erklären. Doch der kurze Höhenflug des Friedensbegriffs war rasch wieder vorbei. Schon in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre und erst recht im beginnenden 21. Jahrhundert wurde Sicherheit im Zeichen von Krieg und Terror vor allem wieder zum politischen Leitbegriff. Nicht Enduring Peace, sondern Enduring Freedom, interessanterweise, war die Bezeichnung der amerikanischen und dann auch internationalen Militäroperation gegen Al-Qaida nach 9/11. Drei Wochen nach dem 11. September informierte Präsident George W. Bush den Kongress über den amerikanischen War on Terror. Seine Rede endete mit den Worten "Peace and freedom will prevail". Aber weder Frieden noch Freiheit standen eigentlich im Zentrum der Ansprache und auch der Politik, die der Präsident damals vor dem Kongress entfaltete. Frieden war zwar der Ausgangspunkt. There can be no peace in a world of sudden terror. Und the only way to pursue peace is to pursue those who threaten it. Und dann begründete Bush den Namen der Militäroperation Enduring Freedom, We defend the freedom of people everywhere to live free from fear. Freedom from fear, die Freiheit von Furcht, ist bekanntlich eine der vier Freiheiten, die Präsident Roosevelt vor dem amerikanischen Kongress im Januar 1941 entwickelt hatte, um die Vereinigten Staaten unter dem Banner der Freiheit auf eine Politik des Internationalismus und vor allem des Interventionismus, mit großer Wahrscheinlichkeit, des Krieges gegen Nazi-Deutschland vorzubereiten. Und Freiheit vor Furcht meinte in diesem Zusammenhang eben auch Sicherheit, vor allem auch nationale Sicherheit, National Security. Nachdem Präsident Bush 2001 in seiner Erklärung die Zielvorstellung der Freiheit von Furcht eingeführt hatte, war in dieser Rede und auch in weiteren zentralen Dokumenten auch der öffentlichen Politik von Frieden kaum noch die Rede, sondern fast ausschließlich noch von Sicherheit, von immer größerer Sicherheit, gerade auch eben, und das ist interessant, in innenpolitischer Wendung und von den getroffenen bzw. geplanten Maßnahmen der Regierung gegen Furcht und Bedrohung, einschließlich sozusagen der großen Konzeption der Homeland Security. Man muss vielleicht nicht von einem Paradigmenwechsel sprechen, aber in jedem Fall können wir diese Rede von 2001 als eine Art Indikator betrachten für ein sich veränderndes, für ein sich erneut veränderndes Verhältnis zwischen Frieden und Sicherheit. Donald Trump hat im vergangenen Jahr in Saudi-Arabien eine Rede an die islamische Welt gehalten. Dort betonte er ausnahmsweise nicht nur in einem Tweet, "Our vision is one of peace, security and prosperity in this region and the world." Doch dann fuhr er fort und bekannte sich zu einer, wie er es nannte, neuen Doktrin, die er prinzipiengeleiteten Realismus nannte, Principled Realism, und dessen Kern definierte er wie folgt: America is a sovereign nation and our first priority is always the safety and security of our citizens. Den amerikanischen Rückzug übrigens aus dem Iran-Abkommen vor wenigen Tagen rechtfertigte Trump mit den Worten, this will make America much safer. Wir haben es hier aber nicht nur mit einer amerikanischen Entwicklung zu tun. So wird in den Debatten über, je nachdem, die Krise oder die Zukunft der Europäischen Union bzw. der europäischen Integration zwar immer wieder der Verlust oder der Bedeutungsrückgang des europäischen Friedensnarrativs festgestellt und beklagt. Die Europäische Union und die europäische Integration als Friedensprojekt, gespeist aus den Erfahrungen der beiden Weltkriege. Zugleich aber definiert sich die Europäische Union heute in ihrer Selbstdarstellung als, ich zitiere, Raum der Freiheit, des Rechts und der Sicherheit, nicht des Friedens, Raum der Freiheit, des Rechts und der Sicherheit, wie es erstmals im Amsterdamer Vertrag von 1997 hieß. Sicherheit, so will es scheinen, ist als politischer Imperativ und Maxime politischen Handelns heute dem Frieden fast schon übergeordnet. Sicherheitsziele und ihre Durchsetzung rechtfertigen den Einsatz militärischer Macht. Sie relativieren damit auch das Friedensgebot in den internationalen Beziehungen, das ja auch normativ fixiert ist als zwischenstaatliches Gewaltverbot. Und je stärker ein erweiterter Sicherheitsbegriff sich international durchsetzt, der unter Sicherheit mehr versteht als nationale Souveränität und Selbstbestimmung sowie territoriale Integrität, ein Sicherheitsbegriff, der sich mit universalen, nicht zuletzt auch menschenrechtlichen Zielsetzungen verbindet, desto stärker wird nach meiner Einschätzung die Spannung zwischen Sicherheit und Frieden. Der Genese und der Wirkung dieses erweiterten Sicherheitsbegriffs und seiner Bedeutung für politische Vorstellungen möchte ich im zweiten Teil meines Referats nachgehen. Grundsätzlich lässt sich natürlich argumentieren, dass Sicherheit jenseits der äußeren Sicherheit immer schon auf ganz unterschiedliche Politikfelder bezogen werden konnte. Aber seit den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts können wir doch eine qualitativ neuartige Dynamik der Erweiterung von Sicherheit beobachten, die den gewissermaßen expansiven Charakter des Sicherheitsbegriffs und von Sicherheitspolitik widerspiegelt. Ausgehend von Unsicherheitswahrnehmungen, Bedrohungsvorstellungen oder Gefahrendiagnosen werden immer mehr politische Handlungsfelder als sicherheitspolitische Handlungsfelder markiert. Greifen lassen sich diese Prozesse im Aufstieg von Konzepten wie Extended Security, erweiterte Sicherheit, oder Comprehensive Security, umfassende Sicherheit, seit den 1970er Jahren. In der Bundesrepublik war Helmut Schmidt einer der wichtigsten Vertreter solcher Vorstellungen erweiterter Sicherheit, beispielsweise in seiner berühmten Rede im Oktober 1977 vor dem Londoner Institut für strategische Studien, dem IISS, in der er Fragen der militärischen und der nuklearen Sicherheit im Vorfeld dann des Nachrüstungsbeschlusses der NATO, Fragen der inneren Sicherheit auf dem Höhepunkt des RAF-Terrorismus und Fragen auch der wirtschaftlichen Sicherheit, der Energie- und Rohstoffversorgung miteinander verband. Aber die Erweiterung des Verständnisses von Sicherheit und die politische Diskussion darüber waren nicht nur deutsche, sondern internationale Phänomene, die wir etwa zeitgleich überall in den Gesellschaften der westlich-industriellen Welt identifizieren können. Das ist insofern nicht überraschend, als die Debatte über erweiterte Sicherheit ursächlich zusammenhängt mit der internationalen Krisenerfahrung der mittleren 1970er Jahre nach dem Ende des ökonomischen Booms der Nachkriegsjahrzehnte dieser 30 goldenen Jahre. Die Debatte begann in der Folge des Nahostkriegs von 1973 und dem vor diesem Hintergrund politisch intendierten Anstieg der Ölpreise, erfasste zunächst die Bereiche der Energiesicherheit und damit zusammenhängend der Sicherheit von wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Stabilität. Dass solche Fragen im öffentlichen Diskurs immer häufiger als Sicherheitsfragen verhandelt wurden, verweist auf einen Bedeutungsgewinn des Wertbegriffs Sicherheit vor dem Hintergrund eines sich verändernden gesellschaftlichen Sicherheitsbewusstseins. Beide Entwicklungen, Erweiterung des Sicherheitsverständnisses und Veränderung des Sicherheitsbewusstseins, waren aufeinander bezogen und verstärkten sich gegenseitig. Gerade in der Vorstellung von umfassender Sicherheit, von Comprehensive Security, kam der Grundgedanke zum Ausdruck, dass Sicherheit und Sicherheitspolitik nicht länger auf ein Feld oder auf einzelne voneinander getrennte Felder, Politikfelder, politische Handlungsfelder zu reduzieren waren, sondern umfassend, also in ihren Wechselwirkungen und Zusammenhängen zu betrachten und politisch zu behandeln waren. Zugleich wurde durch das Konzept der Comprehensive Security der Handlungs- und Steuerungsanspruch des Staates unterstrichen, der sich selbst und dies durchaus in legitimierender Absicht, also in staatslegitimierender, staatlichkeitslegitimierender Absicht, die umfassende Zuständigkeit für Sicherheit und für politische Maßnahmen zur Bekämpfung von Unsicherheit oder Gefahr zuschrieb. Darüber hinaus ebnete die Rede von der Comprehensive Security einer Verschmelzung bislang politisch und funktional voneinander getrennter Sicherheitsbereiche den Weg. Grenzen nicht nur zwischen Politikbereichen, sondern auch beispielsweise zwischen Sicherheitsakteuren, wie insbesondere Militär und Polizei, wurden fließend oder konnten zumindest fließend werden. Zuständigkeiten konnten ineinander übergehen. Das ist eine Dynamik, die bis heute ja anhält oder sich vielleicht sogar noch intensiviert hat. Der Begriff der erweiterten Sicherheit, der Comprehensive Security auch, ist seit den 1970er Jahren und das nicht nur in Deutschland aus dem politischen Vokabular nicht mehr verschwunden. Paradoxerweise trug das Ende des Kalten Krieges trotz dieses kurzen Höhenflugs sozusagen der Friedenssprache, der Friedensrhetorik auch paradoxerweise trug das Ende des Kalten Krieges zu neuen Unsicherheitswahrnehmungen bei. An die Stelle klarer politisch-ideologisch und militärisch bestimmter Konfliktstrukturen traten neue, unübersichtliche Konstellationen. Hinzu kamen dann spätestens mit dem 11. September 2001 neue Verunsicherungen angesichts des internationalen Terrorismus. Politische Programme und politische Rhetorik spiegeln das wider. Die erste Regierungserklärung des wiedergewählten Bundeskanzlers Gerhard Schröder hatte 2002 zwar den Titel Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung, doch im Kern des von Schröder damals vorgestellten Regierungsprogramms ging es um Sicherheit. Seine Regierung verstehe, so Schröder, Sicherheit als ein elementares Bürgerrecht. Und Schröder vertrat sodann einen erweiterten Sicherheitsbegriff erneut, der deutlich über die Sicherheit von Leib und Leben vor Krieg und Kriminalität hinausgehe. Ich deute das nur an. Als die CDU im Jahr 2007 ein neues Grundsatzprogramm verabschiedete, stand dieses unter der Überschrift Freiheit und Sicherheit. Die CDU stehe, so heißt es dort, für eine Gesellschaft, in der angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ein neues Verständnis von Sicherheit notwendig sei. Dieses umfasse, ich zitiere, gleichermaßen die innere und äußere Sicherheit in einer Welt mit immer neuen Bedrohungen. Es umfasst aber auch die soziale Sicherheit unter den Bedingungen einer globalisierten Wirtschaft, unter demografischen Veränderungen sowie des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft und die Sicherheit, auch in Zukunft in einer lebenswerten Umwelt leben zu können, die jede Generation für die nächste bewahrt. Zitat Ende. Das ist eine Dynamik, die bis in die Gegenwart nicht nachgelassen hat. Die politischen Programme aller Parteien, eher im Gegenteil, die politischen Programme aller Parteien, nicht nur in Deutschland, strotzen vor Sicherheitsversprechen. Zu Beginn des Bundestagswahlkampfs 2017 präsentierte die Konrad-Adenauer-Stiftung ein Papier unter der Überschrift Freiheit und Sicherheit, ganz interessant, durch einen starken Staat. Da schwang die Legitimation staatlichen Handelns wieder mit. Bundesinnenminister de Maizière publizierte in der FAZ Leitlinien für einen starken Staat in schwierigen Zeiten. Ebenfalls in der FAZ reagierte darauf der damalige SPD-Vorsitzende Gabriel mit seinen Vorstellungen von innerer Sicherheit als sozialem Bürgerrecht, um das nur kurz anzudeuten, aber auch um die Dinge wirklich an die Schwelle unserer Gegenwart zu führen. Die Sicherheits- und Unsicherheitsdiskurse der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart beziehen sich nicht länger primär auf die Sicherheit des Staates, der zwar sozusagen ein wichtiger Sicherheitsakteur ist, Sicherheitsgarant, Sicherheitsstifter, sondern es ging immer häufiger um Bedrohungen oder Gefährdungen der Sicherheit der Gesellschaft. Das war anfangs noch stark national ausgerichtet. Gesellschaft wurde in den Grenzen eines Staates gedacht und es gab auch Bereiche, in denen die Diskurse stärker national bzw. nationalgesellschaftlich blieben, beispielsweise hinsichtlich der demografischen Entwicklung oder auch im wirtschaftlichen Bereich, in dem es beispielsweise um die Sicherung des Standorts Deutschland ging. Doch in zunehmendem Maße war nicht mehr bzw. nicht mehr ausschließlich die nationalstaatliche Gesellschaft das primäre Referenzobjekt von Sicherheitsdiskursen. Das gilt vor allem für die ökologische Sicherheit, wo Gefahren einerseits subnational, regional oder lokal identifiziert wurden und wo sich daraus entsprechende kleinräumigere Diskurse nicht selten in Gestalt von Protestbewegungen, Bürgerinitiativen entwickelten, wo es aber andererseits auch zur Transnationalisierung von Diskursen kam, weil gerade die Bedrohung der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen nicht national, sondern jenseits des einzelnen Staates transnational und global zu fassen waren. Es ging um die Sicherheit der Gesellschaft als subnationale, lokale oder regionale Gesellschaft, als nach wie vor nationale Gesellschaft und als transnationale Gesellschaft oder gar als Weltgesellschaft, als Menschheit. So stellte etwa der sogenannte Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen schon von 1987 fest, dass die Zerstörung der Umwelt dazu führe, zitiere, die Sicherheit in globalem Maßstab zu bedrohen. Die Sicherheitsdiskurse, die sich auf diesen unterschiedlichen Ebenen von der globalen zur lokalen entwickelten, waren vielfach miteinander verflochten und aufeinander bezogen. Und allein diese Wechselbezüge stellen schon ein wichtiges Untersuchungsfeld dar, zumal sich in ihnen und durch sie auch Staatlichkeit veränderte und die Rolle des Staates bzw. staatlicher Akteure sich wandelte, weil beispielsweise ihre Letztzuständigkeit, aber auch ihre Letztkompetenz in Sicherheitsbelangen hinterfragt und relativiert wurde. In der Frage der ökologischen Sicherheit und angesichts der hier erkennbaren Entnationalisierung deutet sich bereits eine weitere Veränderung des Sicherheitsverständnisses an, nämlich die Erweiterung von der Sicherheit des Staates über die Sicherheit der Gesellschaft, durchaus auch sub- oder transnational, hin zur Sicherheit des Individuums, des einzelnen Menschen als Referenzobjekt von Sicherheitsdiskursen und Sicherheitspolitik auch im internationalen, im überstaatlichen Kontext. Der in den 1990er Jahren nach dem Ende des Ost-West-Konflikts entstandene Begriff der menschlichen Sicherheit, humanitären Sicherheit, Human Security, trug dem Rechnung. Dieser Begriff der Human Security wurde in den 1990er Jahren in den Vereinten Nationen geprägt, die nach dem Ende des Kalten Kriegs zumindest temporär neue politische Handlungsfähigkeit erreicht hatten und nicht zuletzt vor diesem Hintergrund eine zugleich menschenrechtlich und entwicklungspolitisch bestimmte Agenda entwickelten und umzusetzen versuchten. Im Zentrum dieser Konzeption Human Security stand der Schutz des menschlichen Individuums weltweit und seiner Rechte. Der United Nations Development Report beispielsweise von 1994, eines der ersten wichtigen Dokumente, entfaltete in diesem Zusammenhang entfaltete dieses Konzept der Human Security. The world can never be at peace unless people have security in their daily lives. For most people, a feeling of insecurity arises more from worries about their daily life than from the dread of a cataclysmic world event. Will they and their families have enough to eat? Will they lose their jobs? Will their streets and neighborhoods be safe from crime? Will they be tortured by a repressive state? Will they become the victim of violence because of their gender? Will their religion or ethnic origin target them for persecution? Dieser Bericht von 1994 verortete dann Human Security eindeutig im Entwicklungszusammenhang. It will not be possible for the community of nations to achieve any of its major goals, not peace, environmental protection, not human rights, not democratization, not fertility reduction, not social integration, except in the context of sustainable development that leads to human security. Hier kommt, wie ich finde, mehr als deutlich der überwölbende Anspruch auf internationaler, globaler Ebene des Sicherheitsparadigmas zum Ausdruck. Sicherheit, insbesondere humanitäre Sicherheit, eben Human Security, wird als Voraussetzung und Grundlage von Menschenrechten, von Umweltschutz, von Demokratisierung und letztlich auch als Grundlage von Frieden betrachtet. Die Vereinten Nationen beschäftigten sich in den folgenden Jahren weiter mit dem Konzept der Human Security und stellten es dabei interessanterweise in einen bis ins 17. Jahrhundert, dann sind wir sozusagen wieder in Münster und beim Westfälischen Frieden, bis ins 17. Jahrhundert zurückreichenden Prozess der Entwicklung und Erweiterung des Sicherheitsverständnisses. Ich zitiere noch mal kurz: The international community urgently needs a new paradigm of security. Why? Because the security debate has changed dramatically since the inception of state security advocated in the 17th century. According to that traditional idea, the state would monopolize the rights and means to protect its citizens. State power and state security would be established and expanded to sustain order and peace. But in the 21st century, both the challenges to security and its protectors, to security and its protectors, have become more complex. The state often fails to fulfill its security obligations and at times has even become a source of threat to its own people. And that is why attention must now shift from the security of the state to the security of the people, to human security. Die Idee der Human Security relativiert bewusst die Vorstellung einzelstaatlicher Souveränität und trägt dadurch nicht zuletzt über die Argumentationsfigur, das ist erwähnt worden bei Herrn Nachtwey, die Argumentationsfigur der Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, zur Legitimation einer unter Umständen auch militärischen Interventionspolitik bei, die das Friedensgebot dann wiederum in den internationalen Beziehungen, verankert nicht zuletzt in der Präambel der UN-Charta, auch verletzt. Es ließe sich freilich auch darüber nachdenken, ob sich nicht ein bis zum Konzept der Human Security erweiterter Sicherheitsbegriff einem positiven Friedensbegriff annähert, der unter Frieden mehr versteht als die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Die Begriffe negativer und positiver Frieden hat um 1970 der norwegische Friedensforscher Johan Galtung entwickelt. Während negativer Frieden bei ihm durch die Abwesenheit von Gewalt bestimmt ist, zielt die Idee des positiven Friedens eben auf die Beseitigung der Ursachen von Gewalt und Krieg. Und damit ist diese Konzeption des positiven Friedens eng mit Galtungs Konzept der strukturellen Gewalt und eben auch ihrer Überwindung verbunden. Auch in solchen fließenden Übergängen und der nicht eindeutigen Trennbarkeit der Begriffe und Verständnisse von Frieden und Sicherheit zeigt sich natürlich die Komplexität ihrer Beziehung. Sicherheit erweiterte sich also in unterschiedlichen Dimensionen, in der Sachdimension, wenn Sie so wollen, von der militärisch-außenpolitischen Sicherheit über die ökonomische und ökologische bis hin zur humanitären Sicherheit, in der Referenzdimension vom Staat über die Gesellschaft zum Individuum. Die erweiterte Sicherheit hat aber noch eine weitere Dimension, die der schon erwähnte Politikwissenschaftler Christopher Daase als die vielleicht folgenreichste Dimension der Ausdehnung des Sicherheitsbegriffs bezeichnet hat. Diese betrifft, ich zitiere Daase, die Art und Weise, wie Gefahren verstanden und Unsicherheit konzeptionalisiert wird. Was sich hier erkennen lässt in einem zeitlichen Bezugsrahmen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist eine Entwicklung von Bedrohung bzw. von Bedrohungswahrnehmungen und Bedrohungsvorstellungen und entsprechend von Sicherheitspolitik als Politik der Bedrohungsabwehr hin zu neuen Denkfiguren wie beispielsweise der Denkfigur der Verwundbarkeit. Diese hebt nicht nur ab auf die in der Regel militärische Bedrohung, beispielsweise durch einen klar identifizierbaren Gegner, sondern stellt mögliche eigene Schwächen gegenüber einer Vielzahl denkbarer externer Effekte möglicher Bedrohungen ins Zentrum. Verwundbarkeit, Vulnerabilität, ein zunächst in der ökologischen Forschung verwandter Begriff, ist in den letzten Jahren immer stärker auch zum Ausgangspunkt von Sicherheitsstrategien geworden. Das zeigt ein Blick auch in jüngste Weißbücher der Bundeswehr bzw. des Bundesverteidigungsministeriums. Cybersecurity spielt in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Rolle, ohne Frage. Sicherheitspolitik zielt vor diesem Hintergrund nicht mehr ausschließlich auf die Abwehr von primär militärischer Bedrohung und die Bekämpfung von Stärken eines Gegners, sondern eben auf die Identifikation und die Reduzierung eigener Schwächen und die Schaffung von, wie es dann heißt, Resilienz, auch ein Begriff, der sozusagen in die Sicherheitssprache Eingang gefunden hat in den letzten Jahren und das auch immer stärker. Als eine weitere Ausdehnung des Gefahren- und mithin des Sicherheitsbegriffs lässt sich schließlich die Benennung oder auch die Behandlung von Sicherheitsproblemen als Risiken betrachten, als mögliche Gefahren, als Gefahren, die in Zukunft erst noch entstehen könnten. Also Unsicherheit, Insecurity, wird hier als Ungewissheit, als Uncertainty gedeutet, dadurch auch entkonkretisiert und zum Gegenstand nicht mehr allein einer reaktiven, sondern einer proaktiven Sicherheitspolitik gemacht. Das lässt sich, wie gesagt, im Bereich der Cybersecurity vielleicht am deutlichsten erkennen, aber spiegelt sich beispielsweise auch, das ist nur sozusagen ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, spiegelt sich auch in dem neuen bayerischen Polizeiaufgabengesetz wieder, durch das polizeiliches Handeln angesichts einer drohenden Gefahr ermöglicht wird, viel unbestimmter als Formulierung, als die konkrete Gefahr, wie es bislang hieß. Was bedeutet nun der Aufstieg des Sicherheitsparadigmas für unser Verständnis, für unsere Vorstellungen von Frieden? Ist Frieden eine Zielutopie, politisch, gesellschaftlich, kulturell, ein Orientierungshorizont? Während konkretes politisches Handeln immer stärker durch Sicherheitsimperative bestimmt wird und das heißt im Gegenzug natürlich durch Unsicherheitswahrnehmungen, durch Unsicherheitsvorstellungen. Demoskopische Untersuchungen sprechen hier eine relativ eindeutige Sprache. Nicht die Friedlosigkeit der Welt beschäftigt die Menschen, sondern Unsicherheit und Verunsicherung in ihrem individuellen Umfeld. Nicht mit dem Versprechen von Frieden wird in Wahlkämpfen gepunktet, sondern mit dem Versprechen von Sicherheit. Krieg und Friedlosigkeit der Welt beschäftigen die Menschen dann, ich überspitze das etwas, Krieg und Friedlosigkeit in der Welt beschäftigen die Menschen dann, wenn sie in ihren Folgen, ob nun Terror oder Migration, zu Sicherheits- bzw. Unsicherheitsthemen im unmittelbaren gesellschaftlichen Umfeld werden. In historischer Perspektive, und damit möchte ich dann auch schließen, konstituiert gerade dieser Zusammenhang von Frieden und Sicherheit, den ich sozusagen für die letzten 10, 20, 30 Jahre anzudeuten versucht habe, eine, wie ich finde, sehr wichtige Forschungsfrage, die, wenn man sie ernst nimmt, natürlich weit über das späte 20. und das beginnende 21. Jahrhundert hinausreicht bzw. zurückreicht. Das Verhältnis von Sicherheit und Frieden hat seine eigene Geschichte, die bislang erst ansatzweise untersucht worden ist. Ich habe das mit Blick auf die jüngste Zeitgeschichte zumindest anzudeuten versucht, glaube aber, dass in der Thematik ein Potenzial steckt, das über die jüngste Zeitgeschichte eben deutlich hinausweist und das auch deswegen von Interesse sein könnte, weil sich in einer entsprechenden Forschung Fragestellungen und Ansätze historischer Friedensforschung und historischer Sicherheitsforschung, wie ich es nennen würde, miteinander verknüpfen ließen. Vielen Dank.
Das war der Historiker Eckhard Konzel über das Verhältnis von Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhundert. Er hat seinen Vortrag am 25. Mai 2018 in Münster gehalten, auf der Tagung Frieden – Theorien, Bilder und Strategien.
Deutschlandfunk Nova – Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.